Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe, die uns zurzeit durch das letzte Buch der Bibel führt, durch das Buch der Offenbarung. Diesmal beginnen wir mit dem zweiten Kapitel. Die Verse 1 bis 3 stehen auf dem Programm. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Freude beim Zuhören und Mitdenken. Johannes, einer der ersten Vertrauten von Jesus, war von den römischen Behörden auf die Insel Patmos verschleppt worden. Dort wurde er gefangen gehalten, weil ein zentrales Bekenntnis des christlichen Glaubens hieß: Jesus ist der Herr, auch der Herr über die irdischen Könige. Wer das glaubte und wer das auch noch weitergab, der verstieß gegen den Kaiserkult des Römischen Reiches. Johannes bekannte sich dazu und lehrte das wohl auch öffentlich. Und deshalb sitzt er jetzt gegen Ende des ersten Jahrhunderts auf der Insel Patmos fest, als Gefangener des Römischen Reiches. Doch Jesus hat Johannes nicht vergessen. Er offenbart sich seinem geliebten Nachfolger und zeigt ihm, was bald geschehen muss, wie es im allerersten Vers der Offenbarung heißt. Diese Botschaft schreibt Johannes auf und gibt sie weiter an die 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien. Ganz so, wie Jesus es dem Johannes aufgetragen hat. Und so richtet sich Jesus nun in den Kapiteln 2 und 3 zuerst einmal ganz direkt an jede der 7 genannten Gemeinden. Wie schon in der Einleitung festgestellt, ist die gesamte Offenbarung des Johannes ein seelsorgerliches Buch. Das gilt natürlich auch für die einzelnen Schreiben an die 7 Gemeinden in Kapitel 2 und 3. In gewissem Sinn gilt es für diese sogar in einem besonderen Maß. So werden wir Zeugen dessen, was Jesus selbst seelsorgerlich jenen Gemeinden zu sagen hat. Auch wenn Jesus hier Bezug auf ganz konkrete Vorkommnisse nimmt, die sich in den einzelnen Gemeinden damals zugetragen haben, so hat seine Gemeindeseelsorge auch für die Gemeinden der kommenden Generationen ihre grundlegende Bedeutung. Also auch für unsere Generation und damit für Sie und mich. Zumal in den Nachrichten an die 7 Gemeinden schon alle zentralen Aussagen des gesamten Buches ansatzweise vorkommen. Nirgends im Verlauf des Buches begegnen wir wesentlichen Themen, die nicht schon hier in den Kapiteln 2 und 3 angelegt wären. Wir stehen also am Beginn des Buches vor beidem, vor der ganz lebensnahen Seelsorge durch Jesus selbst und vor der praxisorientierten Einführung aller wesentlichen Themen des Buches. Und sicherlich hat sich Jesus etwas dabei gedacht, beides an den Anfang der Offenbarung zu stellen. Denn nur so vorbereitet, durch die Seelsorge von Jesus ehrlich betroffen und zurechtgebracht, nur so sind wir in der Lage, uns angemessen mit den endzeitlichen Aussagen ab Kapitel 4 zu befassen. Wer meint, er könne die ersten 3 Kapitel auslassen, dem fehlt diese innere Vorbereitung, und er wird vermutlich nicht den Zugang zu den Inhalten des Buches finden. Jedenfalls nicht so wie diejenigen, die vor Jesus, dem machtvollen Richter in Kapitel 1, erschrocken sind und von ihm wieder aufgerichtet wurden. Aufgerichtet mit seinem Zuspruch: Fürchte dich nicht. Die 7 Botschaften an die einzelnen Gemeinden in der römischen Provinz Asien unterscheiden sich voneinander. Dabei sind sie so unterschiedlich, wie auch die 7 Gemeinden selbst recht unterschiedlich sind. Doch so verschieden die 7 Gemeinden und die Botschaften an sie auch sind, ihr Seelsorger, der nun zu ihnen spricht, ist immer der gleiche: Jesus Christus. Er urteilt bei jeder Gemeinde nach dem gleichen Maßstab, nämlich nach seinem. Und das verbindet alle Gemeindebotschaften miteinander. Dabei weist sogar die äußere Form der 7 Schreiben an die Gemeinden verblüffende Gemeinsamkeiten auf. Als erstes wird in jedem Gemeindeschreiben die empfangende Gemeinde genannt. Und unmittelbar danach wird Johannes aufgefordert, die darauf folgende Botschaft an diese Gemeinde niederzuschreiben. Dabei macht der Hinweis in Kapitel 1, Vers 11 deutlich: Johannes soll die Botschaften an die Gemeinden und auch die folgenden Visionen des gesamten Buches der Offenbarung aufschreiben. Und er soll dann seine gesamte Niederschrift den Gemeinden zusenden. In allen Nachrichten an die sieben Gemeinden folgt als zweites, dass sich der Verfasser der Gemeindenachricht vorstellt. Der eigentliche Verfasser ist ja nicht Johannes, sondern der tatsächliche Verfasser ist Jesus selbst. Und der diktiert dem Johannes gewissermaßen, was er schreiben soll. Jesus beginnt diese Zeile immer mit einem »Dies sagt« oder »Das sagt«. Zum Beispiel »Das sagt«, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Diese Einleitung ähnelt sehr den Botschaften, die Gott im Alten Testament durch seine Propheten dem Volk Israel mitteilen ließ. Auch sie wurden mit einem »So spricht der Herr« oder »Dies sagt Gott« eingeleitet. Das dritte Element in den Gemeindebotschaften ist dies. Jesus prüft den geistlichen Zustand jeder einzelnen Gemeinde. Das heißt, wie ist es um ihren Glauben an Jesus bestellt? Das Ergebnis seiner Prüfung leitet Jesus meist ein mit den Worten, »Ich kenne deine Werke«. Nur an zwei Stellen fehlen sie. Doch selbst dort beginnt Jesus ganz ähnlich mit »Ich kenne« bzw. »Ich weiß«. Dabei fällt eines besonders auf. Jesus bezieht »Werke« nicht ausschließlich auf konkrete Taten. Und ebenso wenig denkt er dabei nur an die Auswirkungen der Gemeinden auf die Menschen in ihrer Umgebung. Egal, ob es dabei darum geht, sich um Notleidende zu kümmern oder Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen. Als Werke bezeichnet Jesus vielmehr auch den Glauben oder die Liebe, die Geduld bzw. das Ausharren und Ertragen. Außerdem beschreibt Jesus damit Zustände wie Totsein oder Lausein. Es geht um das Tot- oder Lausein, was den Glauben an ihn betrifft. Unter Werken versteht Jesus auch, wenn eine Gemeinde an seinem Wort festgehalten hat. Zusammengefasst geht es Jesus um die Auswirkungen des Glaubens an ihn. Oder wie Paulus es einmal treffend formuliert hat, um die Frucht, die der Heilige Geist im Leben eines Menschen wachsen lässt, der an Jesus glaubt. Wo diese Frucht, oder wie Jesus hier sagt, Werke des Glaubens an Jesus, sich nicht entwickelt haben, wie Jesus sich das vorstellt, da setzt seine Prüfung ein. Immer mit dem Ziel, dass wir umkehren und wieder gute Früchte bringen können. Ein Pastor sagte einmal, diese Gemeindebotschaften haben eine ähnliche Funktion für uns wie der TÜV für unser Auto. Da kommt das Auto auf den Prüfstand, um genau zu untersuchen, ob wir damit noch sicher unterwegs sind. Und jeder festgestellte Mangel wird nur dazu aufgedeckt, um ihn beheben zu können. So geht Jesus hier auch vor. Wenn er die Gemeinden in der Provinz Asien prüft und damit auch uns einen Spiegel vorhält, dann nur aus dem einen Grund, um uns zu helfen, erkannte Mängel zu beseitigen. Dabei erkennen die Gemeinden selbst ihre eigenen Mängel mitunter gar nicht. Sie meinen, alles ist bestens bei uns. Doch dann kommt Jesus und sagt, das aber stimmt gar nicht. Nachdem Jesus seine Gemeinden geprüft hat, stellt er jeder Gemeinde das Ergebnis vor. Dabei fällt auf, Jesus findet bei fast jeder Gemeinde Grund genug, um sie zu loben. Nur die Gemeinde in Laodicea lobt Jesus nicht. Andererseits sehen wir zwei Gemeinden, an denen Jesus nichts auszusetzen hat und die nur Lob von ihm zu hören bekommen. Das sind die Gemeinden in Smyrna und Philadelphia. Außerdem können wir feststellen, bevor Jesus auf die Defizite einer Gemeinde zu sprechen kommt, hört sie von ihm zuerst einmal, was er alles gut findet an ihr. Die einzige Ausnahme von dieser Reihenfolge ist das Schreiben an die Gemeinde in Sardes. Ansonsten gilt, zuerst einmal lobt Jesus seine Gemeinden und erst danach spricht er auch die Punkte an, bei denen die Gemeinden umkehren sollen. Diese Reihenfolge sollten wir uns auch zu eigen machen. Erst einmal den anderen loben und erst danach mögliche Fehler ansprechen. Wenn Jesus auf die kritischen Bereiche der Gemeinden in ihrem Glauben an ihn zu sprechen kommt, beginnt er meist mit den Worten, »Aber ich habe gegen dich«. Dabei kommt das Wort gegen aus der Sprache bei Gericht und meint gegen jemanden Anklage erheben, beziehungsweise der Anklage gegen jemanden zustimmen. Das passt in den Zusammenhang, denn Jesus offenbart sich Johannes unmittelbar vor den Gemeindebotschaften als Richter. Und sein Richterspruch ergeht zuerst einmal an seine Gemeinden, später dann auch gegen seine Feinde. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Zeltmacher und Gemeindegründer, an Christen: Gott selbst ist für uns. Denn Jesus Christus ist für uns gestorben, auferstanden und nun tritt er für uns ein. Und deshalb muss jede Anklage im Gerichtssaal dem Siegesjubel weichen. Wer kann dann gegen uns sein? Gott selbst spricht sie frei. Doch in den Gemeindebotschaften bringt nun der Fürsprecher selbst die Anklage vor. Wer ist denn jetzt für uns, wenn Jesus sich gegen uns wendet? Wer steht uns jetzt noch bei? Wo finden wir Hilfe? Da bleibt uns nur noch eine einzige Möglichkeit, und die heißt Jesus. Jemand sagte einmal, klagt Jesus uns an, dann gibt es nur noch einen Zufluchtsort, nämlich Jesus. Sind die Auswirkungen unseres Glaubens an Jesus voller Mängel, dann rettet uns nur noch eines, das, was Jesus selbst erwirkt hat, als er für uns gestorben ist. Denn all unsere Schuld ist gesühnt und wir sind mit Gott versöhnt, ein für allemal. Das gilt allen, die an Jesus glauben. Auch wenn Jesus Anlass hat, die Gemeinde für das eine oder andere anzuklagen, die Gemeinden sind nicht seine Feinde. Im Gegenteil, selbst der einzigen Gemeinde, die er nicht lobt, versichert Jesus ausdrücklich: Ich habe dich lieb. Das hörten wir ja schon in Kapitel 1, sozusagen zum Auftakt des gesamten Buches. Jesus liebt diejenigen, die an ihn glauben. So mächtig und furchterregend er in der Offenbarung auch auftreten mag, die Gemeinden sind von ihrem Herrn geliebt. Und selbst wenn er Grund zur Anklage findet, über keiner Gemeinde wird sein Zorngericht ausgesprochen, ganz im Gegensatz zu den Feinden Gottes. Nachdem Jesus seine Gemeinden auf Herz und Nieren geprüft hat, ruft er sie dazu auf, umzukehren. Oder, um einen älteren Ausdruck zu verwenden, Buße zu tun. Das gilt aber nur für die 5 Gemeinden, an deren Glaubensleben Jesus etwas zu bemängeln hat. Die beiden Gemeinden, an denen Jesus nur Lobenswertes fand, die ruft er auch nicht zur Umkehr auf. Stattdessen ermutigt er sie, an ihrem eingeschlagenen Kurs festzuhalten. Und er stellt ihnen eine geradezu atemberaubende Verheißung vor Augen. So geht Jesus seelsorgerlich mit seinen Gemeinden um. Bei jeder spricht er das an, was nötig ist. Da gibt es bei Jesus kein Handeln nach Schema F, auch wenn die Gemeindebotschaften eine ähnliche äußere Form aufweisen. Inhaltlich widmet sich Jesus in seiner Liebe jeder einzelnen Gemeinde ganz nach ihren jeweiligen Bedürfnissen. Umkehren bzw. Buße tun bedeutet in der Offenbarung des Johannes einmal sich abwenden von den selbstgemachten Götzen und von den gottlosen Taten, die daraus folgen. Und es heißt, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden und ihn ehren mit dem ganzen eigenen Sein. Umkehr hin zu Gott, weg von den Götzen. Ganz so, wie es der Gemeindegründer Paulus an die Christen in Thessalonich geschrieben hat. Es ist Jesus selbst, der seine Gemeinden hier zur Umkehr ruft. Daher gilt, da wo Jesus verkündigt wird, da geschieht auch der Aufruf zur Umkehr. Und dort, wo Jesus bekannt gemacht wird, dort erfahren Menschen auch die Kraft, wirklich zu ihm umzukehren. Was ist aber, wenn eine Gemeinde dem Ruf zur Umkehr nicht nachkommt? Für diesen Fall kündigt Jesus ihr weitreichende Folgen an, meist eingeleitet mit den Worten »wenn aber nicht«. Der Ruf Jesu zur Umkehr hat immer Auswirkungen. Wie auch immer wir darauf reagieren, wir werden mit den Folgen leben müssen. Die Sünde ist nie harmlos, und Gott ist es auch nicht. Das Ende aller 7 Schreiben an die Gemeinden wird eingeleitet mit dem Spruch: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Im Gegensatz zum Beginn der Schreiben, in dem nur von einer Gemeinde die Rede ist, werden hier immer die Gemeinden in der Mehrzahl genannt. Das heißt, die Botschaft der Gemeindeschreiben geht über die jeweils angesprochenen Gemeinden hinaus. Ihr Inhalt gilt also allen Gemeinden, zu allen Zeiten und damit auch uns. In diesem Spruch ist davon die Rede, dass der Geist zu den Gemeinden redet, und zwar offensichtlich durch die Gemeindebotschaften. Nun heißt es am Anfang jeder Gemeindebotschaft aber ausdrücklich, Jesus spricht hier zu den 7 Gemeinden. Das ist jedoch kein Widerspruch, denn der Heilige Geist spricht nur das, was er von Jesus hört. Und dabei ist er in der Lage, das, was Jesus sagt, für uns lebendig zu machen. So hat Jesus selbst es seinen Leuten erklärt. Ermutigend ist, Jesus stellt den Heiligen Geist seinen Nachfolgern als ihren Helfer und Fürsprecher vor, als ihren Tröster und als den Geist der Wahrheit. So sagt er den Gemeinden auch die Wahrheit über den Zustand ihres Glaubens an Jesus. Jemand hat es einmal so formuliert: Der Geist richtet die Gemeinden und er richtet sie auf. Eine vielleicht schmerzliche und doch ermutigende Feststellung. Außerdem heißt es in dem Spruch, wer ein Ohr hat, höre. Die Gemeinden haben ein Ohr, mit dem sie in der Lage sind, Gottes Reden zu hören. Gott selbst hat es ihnen geschenkt. Jesus hat das so formuliert: Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Das gilt also jedem, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Deshalb heißt die Aufforderung so viel wie: Ihr seid zum Glauben gekommen an Jesus. Daher könnt ihr Gottes Worte hören. Und deshalb hört jetzt auch ganz genau hin, was der Geist Gottes euch zu sagen hat. Dieser Aufforderung folgt dann am Ende jedes Schreibens noch ein doppelter Zuspruch, eine doppelte Verheißung. Da heißt es dann: Wer überwindet, dem soll oder dem will ich. Überwinden meint siegen oder Sieger sein. Jesus spricht hier also jeder Gemeinde zu: Du kannst siegen. Das heißt, am Glauben an Jesus festhalten durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch. Bei Jesus bleiben, bis sein Sieg für alle Augen sichtbar wird, wenn er noch einmal zur Erde kommt und seine Herrschaft endgültig durchsetzt. Der Sieg ist möglich, auch für dich. So spricht es Jesus den Gemeinden zu. Der Theologe Paulus schreibt: Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und wieder ist es der Herr, der uns liebt. Der macht das Siegen möglich. Das ist die Zuversicht, die Jesus jedem in Aussicht stellt, auch Ihnen und mir. Sie glauben nicht an Jesus? Wenn Sie an ihn glauben wollen, dann dürfen Sie sich jetzt an ihn wenden. Sie dürfen ihm sagen: Hier bin ich und ich will an dich glauben. Will glauben, dass du mich mit Gott versöhnt hast durch deinen Tod. Ich will mich dir anvertrauen mit meinem ganzen Leben. Wenn Sie das, so oder ähnlich, Jesus sagen, dann gehören Sie zu ihm. Er hört Sie, das ist gewiss, wo auch immer Sie gerade sind. An diesen Zuspruch des Siegens in unserem Bibeltext schließt Jesus jedes Mal ein schier unfassbares Versprechen an, meist eingeleitet mit den Worten: Dem werde ich geben. Es drängt sich einem fast den Eindruck auf, als würde Jesus hier einen Lohn für treue Dienste versprechen. Doch das trifft die ganze Sache nicht wirklich. Es ist vielmehr das Geschenk, das alle erwartet, die festhalten am Glauben zu ihrem Herrn, die festhalten am Vertrauen auf den, der uns liebt. Nachdem wir uns mit dem allgemeinen Aufbau der 7 Schreiben an die Gemeinden beschäftigt haben, sehen wir uns jetzt die Botschaften im Einzelnen an. Wir beginnen dazu im Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1. Dort lesen wir: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Das erste Schreiben geht also an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war im ersten Jahrhundert nicht nur eine bedeutende Hafenmetropole, sondern sie war auch die Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Jener Provinz, die in vielerlei Hinsicht selbst die eigentlichen Zentren des römischen Weltreiches, nämlich Rom und Athen, längst hinter sich gelassen hatte. Zu bestimmten Zeiten kamen in Ephesus bis zu 2 Millionen Menschen zusammen. Und diese Stadt beherbergte den größten Tempel der Antike, den Tempel der Diana, 4-mal so groß wie der berühmte Parthenon-Tempel in Athen. Der Kult der Diana von Ephesus war geprägt von Brutalität, Niedertracht, sexueller Rohheit und Trinkgelagen. Den Christen in Ephesus stellt sich Jesus als Absender des Schreibens vor. Und dabei betont er in Vers 1, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. So hatte sich Jesus dem Johannes in Kapitel 1 offenbart. Wie wir dort schon sahen, sind sowohl mit den 7 Sternen als auch mit den 7 Leuchten die 7 Gemeinden gemeint. Jesus ist ihr Herr und die Gemeinden versammeln sich um ihn. Was besonders auffällt, Jesus spricht davon, dass er mitten unter den Gemeinden wandelt, also umhergeht. Davon war in Kapitel 1 noch nicht die Rede. Das erinnert sehr an Gottes Zusage an sein Volk Israel, nämlich, dass er unter seinem Volk wohnen und unter ihnen umhergehen will. Und von der Zeit im Garten Eden wird uns das Gleiche berichtet. Wenn Jesus also unter seinen Gemeinden umhergeht, dann deutet das auf die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen hin. Und zwar so, wie es sie im Paradies gegeben hat. In dem doppelten Zuspruch am Ende der Botschaft an die Epheser ist ausdrücklich vom Paradies die Rede. Daher werden wir darauf achten, ob die Ereignisse im Garten Eden aus dem 1. Buch Mose in dieser Gemeindebotschaft eine Rolle spielen. Doch hören wir zunächst, was Jesus den Christen in Ephesus in den Versen 2 und 3 zu sagen hat. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Jesus hat sich den Glauben an ihn in der Gemeinde in Ephesus genau angesehen. Nun teilt er den Christen in Ephesus mit, was er dabei festgestellt hat. 3 Bereiche nennt Jesus: mühevolle Arbeit, beharrliche Geduld und, in Vers 4, ursprünglich auch Liebe. Ausdrücklich lobt Jesus die Epheser für ihren mühevollen Arbeitseinsatz und ihre beharrliche Geduld. Auch wenn die Gemeinde in Ephesus nun schon eine ganze Reihe von Jahren besteht, die Menschen in ihr haben nicht nachgelassen in ihrem Arbeitseifer für Jesus. Das Wort Mühsal in Vers 2 bedeutet Mühe, Anstrengung, Arbeit. Es geht um eine Arbeit, die auch mitunter mühsam und anstrengend ist. Im Neuen Testament ist damit meist ausdrücklich die Arbeit rund um die Verkündigung der guten Nachricht gemeint. Die Ausbreitung des Evangeliums. Der Begriff Geduld begegnete uns schon in Kapitel 1, Vers 9. Dabei bedeutet Geduld so viel wie Ausharren, Warten, Erwartung und hat auch hier die Bedeutung auf Jesus warten. Dieses beharrliche Warten auf Jesus war in Kapitel 1 mit der Verfolgung der Christen verbunden. Hier verbindet es Jesus mit der missionarischen und evangelistischen Arbeit. Sehnsüchtig auf Jesus zu warten, ist also keine Realitätsflucht, sondern hoffnungsvoll gehen die Epheser ihr Tagwerk an, weil sie darauf vertrauen, Jesus kommt wieder. Diese Hoffnung auf das erneute Kommen von Jesus gibt den Ephesern die Kraft, bedrohliche Einflüsse auf die Gemeinde zu erkennen und vor allem auch sie zu unterbinden. Dazu nennt Jesus in Vers 2 ein Beispiel. Ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Dies war im 1. Jahrhundert wohl eine weit verbreitete Gefahr für die christlichen Gemeinden. Da tauchen umherwandernde Redner auf, die vorgeben, den Glauben an Jesus weiterzugeben. Ja, sie behaupten sogar, Apostel zu sein, also umfassende Vollmacht zu haben. In ihren Briefen an verschiedene Gemeinden sprechen Paulus und Johannes dieses Problem immer wieder an. Die Gemeinde in Ephesus hat diese angeblichen Apostel geprüft. Dabei ging es wohl vor allem um folgende Fragen. Ist in eurer Lehre Jesus, das Wort, auch wirklich Mensch geworden? Und ist er als Mensch tatsächlich am Kreuz gestorben? Werden sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen? Solche prüfenden Fragen führten auch zu sehr handfesten Konflikten. Und dazu merkt Jesus hier in Vers 3 an, und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Das heißt, die Gemeinde in Ephesus hat die Bösen selbst, hat die falschen Apostel nicht ertragen. Aber die Last ihnen zu widerstehen, diese Last haben sie bereitwillig auf sich genommen. Schließlich lag das Ergebnis der Prüfung auf dem Tisch. Jesus erwähnt es in Vers 2. Die Bösen, du hast sie als Lügner befunden. Und hier gibt es tatsächlich einen Hinweis auf die Vorgänge im Paradies nach dem ersten Buch Mose, der sich schon in Vers 1 angedeutet hatte. Der Teufel verführte schon im Paradies Eva durch die Schlange, und zwar mit Argumenten, die sich ganz verlockend und fromm anhörten. Doch es waren lauter Lügen. Das greift Jesus auf, wenn er im Johannesevangelium mit den Worten zitiert wird, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ja, die Gemeinde in Ephesus hatte es bei den falschen Aposteln mit Lügnern zu tun. Und Lügen gehen immer zurück auf die List Satans. Kommt der Teufel mit List nicht weiter, dann greift er zur Gewalt. Denn er ist ja nicht nur der Lügner, sondern auch der Mörder von Anfang an. Die Epheser hatten eine Verführung durch die Lügner erkannt und erfolgreich abgewehrt. Jetzt mussten sie sich einstellen auf Verfolgungen, und die kamen auch. Die mühevolle Arbeit für die gute Nachricht und ihr tätiges Warten auf Jesus, das lobt er an seiner Gemeinde in Ephesus. Jesus spricht zu der Gemeinde in Ephesus. Davon hörten wir diesmal aus dem Buch der Offenbarung. Und dort geht es auch beim nächsten Mal weiter. Wenn Sie mögen, bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.